Teil unserer Reihe über die 10 Gebote. Heute das 6. Gebot nach unserer Zählung oder das 5. Gebot nach der Zählung zum Beispiel von Luther oder von der katholischen Kirche. Manche sagen, es ist das wichtigste Gebot in der Kindererziehung. Ich weiß nicht, wer von euch sich an diesen Sketch erinnert, den wir angeguckt haben, als wir den Kurs gemacht haben, so wird dein Christsein ansteckend. Da saßen zwei Frauen auf dem Heimtrainer im Fitnessstudio und haben sich so unterhalten, was sie denn so machen würden. Da sagt die eine, sie geht da immer so in so einen Hausbibelkreis und dann fragt die andere, was sie so gemacht haben. Und dann hat die andere gesagt, kürzlich haben wir uns über Kindererziehung unterhalten und über das wichtigste Gebot bei der Kindererziehung. Dann fragt die andere, ja, was ist das? Und dann sagt die, du sollst nicht töten. Gut, also um dieses Gebot soll es heute gehen, allerdings weniger in Bezug auf die Kindererziehung. Genau. Und wie üblich möchte ich anfangen mit dem nach jüdischer Zählung ersten Wort, was wir festgestellt haben, was kein Gebot ist, wo es heißt, ich bin der Herr, dein Gott. Ich sage das bei jedem von diesen 10 Geboten immer vorne dran, damit wir uns das auch richtig gut einprägen. Ich bin der Herr, dein Gott. Kann sich jemand noch erinnern, was das Wichtigste ist, was wir daraus lernen? Gott meint es gut mit uns. Ich werde nachher im Laufe der Predigt noch an einer anderen Stelle was zu diesem Thema sagen, aber einfach dieses eine vorweg. Die Gebote sind Ausdruck der Liebe Gottes und Gott möchte, dass es uns gut geht. Deswegen gibt er uns diese Gebote. Und die Gebote Gottes sind was? Wegweiser zum Segen. Wenn wir das 10. Gebot durch haben, dann werdet ihr das hoffentlich alle auswendig wissen. So, heute, du sollst nicht töten. Ich möchte euch mal eine ganz provozierende Frage zu Anfang stellen. Warum eigentlich nicht? Ja, wäre doch praktisch, oder? Warum eigentlich nicht töten? Warum verbietet uns Gott das? Oder andersrum gefragt, manche Leute, die haben ja so ihre Schwierigkeiten, Wenn wir nun davon ausgehen, dass es vielleicht gar keinen Gott gibt, warum sollten wir uns dieser Einschränkung unterordnen oder was weiß ich was, dass wir sagen, wir bringen einander nicht um? Ja, okay, habt ihr euch noch nie Gedanken darüber gemacht? Manche von uns, die denken, das ist doch so offensichtlich. Sowas macht man nicht. Ja, sowas macht man nicht. Warum? Warum mache ich das nicht? Ich habe mir da eine Weile Gedanken drüber gemacht und bin dann relativ schnell auf das Gebiet der Philosophie gekommen. Und das mag ich nun eigentlich gar nicht. Also ich bin wirklich kein Philosoph. Und wenn ich so bestimmte philosophische Gedankengänge irgendwo lese oder damit konfrontiert werde, dann denke ich mir immer, muss das wirklich sein und ist das irgendwie hilfreich? Aber da kommt man eigentlich ganz schnell dahin. Aber man würde jetzt sagen, das Recht auf die Unverletzlichkeit des menschlichen Lebens ist eigentlich ein Menschenrecht. Ja, woher kommt das? Und ich finde, die Fragen, die muss man sich einfach auch mal stellen, weil ich finde, dass das was ist, was uns ganz interessante Einblicke geben kann. Wir könnten auch sagen, das weiß doch jeder, dass man das nicht tut. Also man bringt einander nicht um. Das weiß jeder, ja, oder doch nicht. Unser Gewissen sagt uns das, okay? Wo kommt unser Gewissen her? Wie wird unser Gewissen geprägt? Was ist mit den Leuten, die, sage ich jetzt mal, bei der ISIS aufwachsen? Haben die auch ein Gewissen, was ihnen sagt, man darf anderen Menschen nicht einfach den Kopf abhacken? Und da merken wir schon, was ist mit diesen Werten, die scheinbar so allgemein gelten. Und wir sehen heute, wenn wir die Nachrichten anschauen oder wenn wir uns umschauen in unserer Welt, dass diese Grundsätze bei weitem nicht so allgemein gültig gelten, wie wir das denken. Da gibt es zum Beispiel eine Gruppe von Menschen, die in unserem Land grundsätzlich von diesem Recht auf der Unversehrtheit des Lebens ausgeschlossen sind. Wisst ihr, welche Menschengruppe das ist? Kinder, die noch nicht geboren sind. Denn die zählen rechtlich nicht als Kinder, als Menschen, sondern das ist, ja. Ich war vor einiger Zeit zu einer Podiumsdiskussion eingeladen und wir haben darüber diskutiert, wann beginnt eigentlich das Leben. Da war ein Humangenetiker oder Humanbiologe, war es glaube ich von der Universität Ulm dabei, und ein Philosoph oder irgend sowas aus Tübingen und ich als Wissenschaftler sozusagen, als Pastor war ich eingeladen, genau. Ist immer schwierig mit den verschiedenen Hüten, die man so auf hat. Und dann dachte ich mir, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir uns da irgendwie auf was einigen können. Und seltsamerweise waren wir uns sehr schnell einig, dass das Leben, wenn man es denn definieren will, wo es anfängt, eigentlich, es gibt nur einen sinnvollen Punkt. Und das ist die Zeugung, beziehungsweise die erste Teilung der befruchteten Eizelle. Aber wir merken schon, und jetzt, man könnte dann eher weitermachen, wie ist es mit den älteren Menschen? Oder mit den Menschen, die krank sind, die leiden müssen? Ist es denn nun erlaubt, manche Menschen zu töten? Wenn sie es zum Beispiel wollen, ist es erlaubt, sich selber zu töten? Und wir merken, wenn wir so weggehen von dem, was so im Zentrum unseres Bewusstseins normalerweise ist, und uns so an bestimmte Randgebiete, aber für manche Leute sind es auch keine Randgebiete, sondern die leben da ja tagtäglich drin, bewegen, dann stellen wir fest, dass es mit dem du sollst nicht töten, das ist doch klar, plötzlich nicht mehr so weit her ist. Und da finde ich es ganz, ganz wichtig, dass wir für uns mal definieren und uns auch überlegen, woher nehmen wir eigentlich diese Haltung, die wir haben, was auch immer das nun für eine Haltung ist, die du persönlich hast. Und ich fand es ganz interessant, dass wir an einer der ersten Stellen überhaupt in der Bibel, an der vom Töten die Rede ist, hier vorne gibt es noch ganz viele freie Plätze. Dass an einer der ersten Stellen, wo vom Töten die Rede ist, nämlich kurz nach der Sintflut, wo Gott Folgendes sagt, 1. Mose Kapitel 9, Vers 5 bis 6. Und ich bitte euch gut zuzuhören und mal aufzupassen, was uns das für die Frage, die wir gerade gestellt haben, zu sagen hat. 1. Mose Kapitel 9, die Verse 5 und 6. Da heißt es, wenn aber euer Blut vergossen wird, fordere ich Rechenschaft, und zwar für das Blut eines jeden von euch. Von jedem Tier fordere ich Rechenschaft und vom Menschen. Für das Leben des Menschen fordere ich Rechenschaft von jedem seiner Brüder. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut wird durch Menschen vergossen. Denn als Abbild Gottes hat er den Menschen gemacht. Aha. Gott gibt uns eine Begründung, warum er Mord verfolgt. Er sagt, wenn euer Blut vergossen wird, dann werde ich das verfolgen. Ich werde Rechenschaft fordern. Und zwar warum? Nicht, weil das halt so ist oder weil das jeder weiß, sondern weil der Mensch als Abbild Gottes gemacht ist. Und daher bekommt alles seinen Sinn und daher bekommt alles seine Basis. Und wenn wir von allgemeinen Menschenrechten reden, dann wird die Basis relativ schnell dünn und bröckelig, wenn wir Gott aus unserer Gleichung rausstreichen. Und deswegen finde ich es wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, wo unsere Moral, wo unsere Ethik eigentlich ihre Grundlagen hat. Wenn wir nämlich Gott rausstreichen, dann ist mit Ethik und mit Moral plötzlich ganz, ganz schwierig. Ich weiß nicht, wer von euch meinen Vortrag mal gehört hat über Glaube und Wissenschaft, da ist ein Zitat drin. Ich weiß jetzt bloß nicht mehr, welches von welchem ist. Also es war ein Zitat, das eine war von Gregor Gysi und das andere von Joschka Fischer. Und beides vielleicht nicht so unbedingt unsere christlichen Lieblingsautoren oder so. Aber einer hat gesagt, eine Gesellschaft ohne Gott, da wird mir Angst und Bange. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass wir uns das überlegen. In dem Moment, wo wir den Gott der Bibel aus unserem Denken, aus unserem Weltbild rausstreichen, da werden manche Dinge, die moralisch und ethisch normal waren, plötzlich ganz, ganz undefiniert und schwierig. Also einfach so mal als Punkt zum Nachdenken. Zweiter Punkt. Ihr habt alle eure Bibeln dabei. Manche jedenfalls. Schlag mal auf 2. Mose 20, Vers 13. Und ich bitte, dass sich jemand meldet, bei dem an diesem Vers nicht steht, du sollst nicht töten. Es gibt solche Bibeln. Guckt mal nach. Wo? Töten? Wer hat was anderes? An der Wand. Was ist das für eine Übersetzung? Einheitsübersetzung, genau. Die Einheitsübersetzung übersetzt, du sollst nicht morden. Es gibt noch andere Übersetzungen auch noch. Hat jemand eine? Ja. Ich meine, eine Übersetzung, wo es steht, du sollst nicht morden. Hat die jemand in gedruckter Version? Gabi, was hast du? Auch Einheitsübersetzung. Okay. Also, ich habe da gestern noch ein bisschen recherchiert und habe so verschiedene Dinge gesucht. Und das hängt natürlich mit dem Hebräischen zusammen. Ihr wisst hoffentlich alle, dass das Alte Testament, die 5 Bücher Mose, aus denen wir hier zitieren, dass die ursprünglich in Hebräisch geschrieben waren. Und wenn man nun sich fragt, wie muss das eigentlich übersetzt werden, dann muss man sich mit dem Hebräischen auseinandersetzen. Nun ist Hebräisch nicht meine Muttersprache. Wenn es um Hebräisch geht, muss ich mich auf das Urteil von Fachleuten verlassen. Und ich weiß schon länger, dass es da eine gewisse Diskussion gibt und dass Leute sagen, man müsste es eigentlich übersetzen mit du sollst nicht morden. Und jetzt habe ich gestern, ich finde es bei solchen Sachen immer ganz interessant, nicht irgendwelche Amerikaner oder Deutsche oder sonst was zu lesen, sondern Juden, die Hebräisch richtig können und die auch eine gewisse jüdische Tradition haben, die das vielleicht nochmal auf einem anderen Hintergrund hören. Und da war in der Jüdischen Allgemeinen ein Artikel, wo sich einer darüber ausgelassen hat, wie schrecklich die Christen dieses Gebot verbogen haben. Und dass da steht, du sollst nicht töten, obwohl es doch offensichtlich heißt, du sollst nicht morden. Und dann lese ich da noch so eine Weile und plötzlich sagt er, naja, aber wenn man guckt, dann liegt es eigentlich nicht am Luther und es liegt auch nicht an der King James Übersetzung, wo es dann eben auch hieß, thou shalt not kill und nicht thou shalt not murder. So, und dann stellt er fest, dass plötzlich irgendwelche Rabbis auch schon darüber sich Gedanken gemacht haben. Und am Ende des Artikels hat er dann geschrieben, also bevor man sich das nächste Mal so empört, dass die Leute doch keine Ahnung hätten, soll man sich da vielleicht ein bisschen mehr Gedanken machen. Fand ich total interessant. Aber wie heißt es nun? Heißt es nun, du sollst nicht töten oder du sollst nicht morden? Also ich sage euch einfach mal ganz kurz, das Wort, was hier im Hebräischen steht, heißt Ratzach. Ist das alles klar für euch, oder? Genau. Damit können wir den Punkt dann abhaken. Also, ich kann euch nicht genau sagen, außer, dass es halt, wie es übersetzt wird, das könnt ihr ja nachlesen. Aber was ich nachgeguckt habe, ist, wo dieses Wort vorkommt. Das ist ja heute mit den elektronischen Hilfsmitteln kein großes Problem mehr. Das heißt, ich habe in meiner Bibel, in meiner elektronischen daheim, gesucht, wo überall dieses Wort Ratzach in irgendeiner Form vorkommt. Wer von euch so eine elektronische Bibel hat, guck's mal, ob diese Funktion bei dir da ist. Da gab's einen Gelehrten, der hieß Strong. Der hat jedem hebräischen Wort oder jeder Wurzel hat er eine Nummer gegeben. Und es gibt Bibeln, elektronische, wo quasi jedes Wort, was da im Deutschen steht, mit einer Nummer versehen ist, wo du nachgucken kannst, welches hebräische Wort steht da eigentlich. Und so kann man ganz einfach suchen. Da sind dann auch alle Verbformen oder was weiß ich, alle Fälle und Zeitformen und keine Ahnung, die sind da alle mit abgedeckt, sodass du richtig suchen kannst, wo diese Wurzel überall steht. Und ich habe alle Stellen angeguckt. Und jede einzelne dieser Stellen bezieht sich auf einen gewaltsamen, jetzt sage ich mal, auf ein gewaltsames Töten. Also auf Mord oder auf Totschlag oder auf Todesstrafe. Die Todesstrafe ist interessant, für die wird das gleiche Wort verwendet, wie für du sollst nicht töten oder morden. So, jetzt kann man sich natürlich fragen, also Gott sagt, wenn jemand einen anderen Menschen tötet, dann soll er getötet werden. Oder ich sage es jetzt andersrum, wenn jemand mordet, dann soll er ermordet werden. Oder jetzt Hebräisch wäre es eben, wenn jemand Ratzach begeht, dann soll mit ihm Ratzach passieren. Und jetzt merken wir schon, dass offensichtlich dieses Gebot nicht so gemeint ist, dass das überhaupt gar nie geht, weil wenn Gott sagt, ihr sollt es so tun, dann meint er ja schließlich, man soll das auch tun. Man kann sich jetzt die Frage stellen, ist Todesstrafe richtig oder nicht? Das soll jetzt heute Morgen nicht mein Thema sein. Aber damit will ich nur andeuten, dass wenn wir dieses Gebot richtig verstehen wollen, dass es wichtig ist, an der Stelle festzustellen, dass Gott selber gesagt hat, wie man mit manchen Vergehen hier umgehen soll. Es wird zum Beispiel auch nie verwendet für das Schlachten von Tieren. Sage ich gleich noch was dazu. Und es wird auch nicht verwendet für das Töten im Krieg. Also wenn Soldaten, bitte? Genau, sonst wäre jeder Soldat ein Mörder. Und es wird ja auch, ich meine, ich habe die Phase ja auch hinter mir, ich war Kriegsdienstverweigerer und da beschäftigt man sich logischerweise auch mit diesen Dingen. Und da kommt man auch mit Leuten zusammen, die da eine etwas radikalere Haltung haben, als ich sie damals hatte und sie heute habe. Und da gibt es natürlich Leute, die sagen, alle Soldaten sind Mörder. Die Haltung kann man von mir aus einnehmen, wenn man das unbedingt will. Biblisch zu rechtfertigen ist sie jedenfalls nicht, weil das Wort, was in der Bibel für das Töten im Krieg verwendet wird, ist ein anderes als das, was wir hier in unserem Gebot haben. Also das einfach mal, dass wir feststellen, das Gebot, um was es hier geht, das hat nicht was mit dem Töten an sich zu tun, sondern das hat mit dem Töten aus bestimmten Beweggründen zu tun. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und insofern tendiere ich dazu zu sagen, vermutlich wäre die Übersetzung, du sollst nicht morden, hilfreicher, weil das ausdrückt, dass es eben nicht nur ums Töten geht, sondern Mord. Ich weiß nicht, wer sich bei euch ein bisschen in der Juristerei auskennt. Es gibt ja Mord aus niederen Beweggründen, sagt man. Oder dann gibt es Totschlag, wobei Totschlag auch unter Razzach fällt. Und dann gibt es eben, was weiß ich, Körperverletzung mit Todesfolge oder solche Geschichten. Ja?
Ich habe dazu eine Frage, und zwar im Alten Testament war es ja, Gott hat im Alten Testament gerade das Gebot da erlassen. Das heißt also, gut, wenn ich dann sehe, die Propheten, der eine bringt die Baalspriester um, der macht das. Mhm.
Genau, das ist ja das, was ich gerade sage. Also Gott sagt zu manchen, also wenn wir jetzt den Elia zum Beispiel nehmen, Gott gibt manchen Propheten oder was ist hier was, auch den Auftrag zu töten. Und zwar dieses Razzach-Töten, also gewaltsamer im Prinzip. Wenn wir wollen, wäre das Todesstrafe oder Mord oder wie auch immer du das nun bezeichnen willst. Und daran sehen wir eben, dass wir da ein bisschen genauer hingucken müssen. Das ist ja das, was ich versuche gerade zu sagen. Ich hoffe, dass ich das nachher noch ein bisschen runter mache, aber das ist wichtig, dass man das... Oh. Prima, ich wusste gar nicht, dass ich heute so feurig predige. Ich dachte mir gerade, raucht hier jemand? Okay. Gut, alles in Ordnung. Alles gut. Es raucht nicht mehr. Also, es gibt ja auch Leute, die sagen, in diesem Gebot, da steht, du sollst nicht töten, also lass uns Vegetarier werden. Also, lasst mich dazu ein paar Dinge sagen. Also erstens, es geht im sechsten Gebot nicht um Tiere, es geht um Menschen. Also das ist relativ klar, auch wenn wir den 1. Mose Kapitel 9 mit dazu nehmen, was wir vorher gesehen haben, weil der Mensch im Ebenbild Gottes erschaffen ist, was bei den Tieren ja nicht der Fall ist. Du kannst in der Bibel auch nachgucken, dieses Wort, was hier verwendet wird, dieses Razzach, wird niemals für das Töten von Tieren verwendet, weder als Nahrungsmittel noch als Opfertier. Und auch da ist es so, dass Gott ja ausdrücklich die Opfer verlangt hat von seinem Volk. So, es geht im sechsten Gebot nicht um das Schlachten von Tieren und deswegen müssen wir aufgrund dieses Gebotes auch nicht Vegetarier werden. Manche atmen jetzt auf. Tiere werden den Menschen sogar in der Bibel ausdrücklich als Nahrung gegeben. 1. Mose Kapitel 9, dasselbe Kapitel wie vorher, ein paar Verse vorher. Da sagt Gott zu Noah folgendes. Alles Lebendige, das sich regt, was ist da gemeint? Also damit ist nicht der Salatkopf gemeint, der im Wind sich bewegt, sondern damit sind Tiere gemeint, offensichtlich, oder? Sind wir uns da einig? Alles Lebendige, das sich regt, soll euch zur Nahrung dienen. Alles übergebe ich euch wie die grünen Pflanzen. Nur Fleisch, in dem noch Blut ist, dürft ihr nicht essen. Also ich sage jetzt nichts über die Speisegebote und so. Damit wollte ich nur sagen, hier sagt Gott ausdrücklich, im Gegensatz zu vor der Sintflut, wo diese Lebensmittel noch ausgeschlossen waren von der Nahrung, sagt Gott ausdrücklich, ihr dürft Fleisch essen. Oder ihr sollt sogar Fleisch essen, wie es da drin steht. So, wir können auf Fleisch verzichten, weil es uns nicht schmeckt, weil uns die Tiere leid tun oder weil es gesünder ist oder weil es billiger ist oder weil unser Körper sonst übersäuert oder keine Ahnung, was die Gründe sind. Finde ich alles legitim, ist okay. Aber als Begründung können wir nicht das sechste Gebot hernehmen. So, Jetzt sagt vielleicht mancher Wolfgang, das ist eine schöne Predigt heute, da kann ich ganz entspannt sein, weil ich töte eigentlich ganz selten Leute. Obwohl, naja gut. Also, ich möchte uns jetzt etwas aus unserer Wohlfühlzone rausdrücken, ziehen, bewegen und mal die Frage stellen, wo beginnt eigentlich Töten? Und das ist eine ganz interessante Geschichte, weil im 2. Samuel, Kapitel 12, Vers 9, lesen wir Folgendes. Also zum Hintergrund einfach für diejenigen, die nicht wissen, wo wir da sind. 2. Samuel 12, Vers 9 ist die Geschichte von David und Bathseba. So, David sieht die Bathseba, wie sie da auf ihrem Dach badet. Und er sieht sie da unbekleidet und findet die ganz hübsch und lässt die kommen. Und die beiden schlafen miteinander. Und die Bathseba wird schwanger und David versucht es irgendwie zu vertuschen und bringt ihren Mann von der Front nach Hause und gibt ihm Heimaturlaub. Aber der dumme Kerl will einfach nicht mit seiner Frau schlafen. Da hätte man das ja irgendwie dann ihm quasi unterjubeln können, das Kind. Aber er tut es einfach nicht. Und dann gibt es für den David nur noch eine Möglichkeit, den Uriah, den müssen wir irgendwie um die Ecke bringen. Und er schickt ihn zurück mit dem Befehl in seiner Tasche. Das ist schon, also, na gut, andere Geschichte. Jedenfalls, er schickt ihn zurück mit dem Befehl an seinen Oberbefehlshaber und sagt, macht einen Angriff. Und den Uriah, den stellt er ganz vorne hin. Und wenn der Feind dann seine Verteidigung aufbaut und anfängt, gegen euch zu kämpfen, dann zieht er euch alle zurück und der Uriah, der bleibt dann allein stehen und dann stirbt er hoffentlich. Und der Plan geht auf und der Uriah stirbt. So, und jetzt der Kommentar Gottes. 2. Samuel 12, Vers 9. Aber warum hast du das Wort des Herrn verachtet und etwas getan, was ihm missfällt? Du hast den Hethiter Uriah mit dem Schwert erschlagen und hast dir seine Frau zur Frau genommen. Durch das Schwert der Ammoniter hast du ihn umgebracht. Jetzt frage ich euch mal, hat der David den Uriah umgebracht? Indirekt, gell? Oh ja, jetzt rieche ich es auch. Ja, er hat es verändert, er war verantwortlich. Und Gott sagt zu ihm, du hast ihn umgebracht. War David ein Mörder? Nur rechtlich gesprochen wäre das Anstiftung zum Mord oder keine Ahnung, wie wir es sagen würden. Gott sieht es relativ einfach. Er sagt, David, du bist verantwortlich. Und er sagt, du hast ihn umgebracht. Also offensichtlich beginnt in Gottes Augen Mord früher, als wenn jemand anfängt, das Schwert zu führen oder wenn jemand sonst irgendeinen Menschen zu Tode bringt. Gedanke. Ja, genau. Ich gehe noch ein Stück weiter. Das heißt, ich gehe nicht weiter, sondern Jesus geht noch ein Stück weiter. Matthäus 5, 21, 22. Aus der Bergpredigt. Da hat Jesus ja so eine ganze Reihe, wo die Gebote alle der Reihe nach so, nicht alle, aber ein Teil aufgreift und wo er immer sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ich aber sage euch. Und jetzt schauen wir uns das an, was er zum Gebot des Tötens sagt. Matthäus 5, 21 und 22 sagt Jesus, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Wer aber jemand tötet, der soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, also zornig ist auf ihn, soll dem Gericht verfallen sein. Und wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein. Wer aber zu ihm sagt, du gottloser Narr, der soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. Fühlt sich jetzt irgendjemand unter uns schuldig? Ihr braucht euch nicht zu melden. Plötzlich ist dieses Gebot, du sollst nicht töten, für, würde ich jetzt mal sagen, 100% von uns sehr relevant geworden. Plötzlich stellen wir fest, wir können hier nicht sagen, bitte, ich bringe doch keinen um, das gilt doch gar nicht für mich. Jesus zeigt uns hier einen ganz, ganz anderen Ansatz. Und plötzlich stellen wir fest, ups, wir sind ja doch mit dabei. Aber eigentlich, und das bitte ich euch einfach wahrzunehmen, eigentlich geht es bei den 10 Geboten oder überhaupt bei den Geboten Gottes nicht um ein schlechtes Gewissen. Es geht Gott nicht darum, uns ein schlechtes Gewissen zu machen oder uns zu zeigen, wie schlecht wir sind. Ich möchte euch an den Anfang erinnern. Erinnert ihr euch noch? Ganz am Anfang, 10 Gebote. Warum gibt Gott uns die Gebote? Weil er will, dass es uns gut geht, genau. Und was sind Gebote? Wegweiser zum Segen. der Sinn der Gebote ist nicht, uns ein schlechtes Gewissen zu machen. Wenn wir jetzt ein schlechtes Gewissen haben, dann ist es schon gut so. Aber was Jesus hier macht, ist uns aufmerksam zu machen auf das, was die Gebote eigentlich sollen. Denn sie sollen dafür sorgen, dass es uns gut geht. Und uns ist in der Bibel nun nicht so gemeint, dass es eben mir gut geht. Also Gott gibt die Gebote, dass es mir gut geht. Und wie es meinem Nächsten geht, kann mir egal sein. Sondern Gott gibt uns die Gebote, dass es uns allen gut geht. Und deswegen können wir diese Gebote nie nur äußerlich halten. Wir können nie uns die Gebote vom Leib halten, indem wir sagen, also ich habe noch nie jemanden umgebracht, muss Gott eigentlich schon zufrieden sein mit mir? Oder denkt an die Unterhaltungen, die Jesus mit den Pharisäern hat, wo es um das Halten des Sabbats geht. Simon hat es in seiner Einheit über das Gebot mit dem Sabbat so angedeutet, wo es darum geht, dass wir den Sabbat, oder dass die Juden zum Beispiel versucht haben, den Sabbat zwar äußerlich zu halten, wo sie dann genaue Regeln aufgestellt haben, was man darf und was nicht. Und vielleicht erinnert ihr euch an diesen Aufzug, was Simon da nicht genau gewusst hat, aber der da immer so hin und her fährt und so. Oder die Regeln, was weiß ich, dass man nicht auf dem Kamel reiten darf, weil das eine Reise ist, aber wenn man einen Wassersack auf das Kamel tut und sich darauf setzt, dann ist es eine Seereise und dann darf man wieder. Und ihr merkt schon, wir Menschen sind da immer versucht, irgendwo die Lücke zu finden. Jemand hat mal gesagt, die 10 Gebote haben 120 Worte und die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, die hat 1200 Worte und die EU-Bestimmungen über Karamellbonbons haben 32.000 Worte. Und warum ist es so? Warum ist unser Steuerrecht so kompliziert? Und das beginnt mit ganz, ganz einfachen Regelungen und dann kommt irgendjemand auf ein Schlupfloch. Und da geht es nicht mehr um den Geist des Gesetzes, sondern es geht um den Buchstaben des Gesetzes. Und wenn der Buchstabe des Gesetzes Dinge zulässt, dann finde ich meinen Weg. Genau. Dann finde ich den Weg raus oder rein. Ich habe schon einen besonderen Gottesdienst. So, aber damit umgehe ich den Geist des Gesetzes, den Sinn des Gesetzes, weshalb das Gesetz eigentlich gegeben war. Und ich gucke, dass ich zu meinem Vorteil die Lücken nutze. Und deswegen muss man hergehen und die Lücken dicht machen. Und sobald die Lücken dicht gemacht sind, da findet der Nächste wieder einen Weg drumherum. Das ist so ähnlich wie mit dem Computer. Ihr bekommt einmal die Woche von Microsoft vermutlich irgendwelche Updates und kaum ist die Lücke gestopft, findet irgendein Hacker wieder eine neue Lücke. So, und so ist es mit den Gesetzen auch. Und das, was Jesus hier macht, ist uns zurückzuführen auf das, was Gott mit den Gesetzen eigentlich wollte. Es geht Gott nicht darum, dass wir eben keine Leute umbringen, sondern es geht Gott darum, dass wir richtig miteinander umgehen. Es geht Gott darum, dass unser Zusammenleben für alle gut und schön und zufriedenstellend ist. Und es geht Gott nie um ein äußerliches Einhalten von Geboten, sondern es geht Gott immer um unser Herz. Du kannst äußerlich alles richtig machen. Guck mal, ich habe zum Beispiel, letzte Woche habe ich was gesagt über die finanzielle Situation unserer Gemeinde und dass wir vermutlich dieses Jahr unsere Missionsspenden so nicht machen können, die wir gerne wollten. Und ich habe voller Freude festgestellt, dass schon auf unserem Konto sich einige Bewegungen ergeben haben. Und mal gucken, vielleicht schaffen wir es bis Ende des Jahres doch noch, dass genügend Geld da ist, dass wir das Geld, was wir eigentlich geben wollten, geben können. Und da gab es Leute, und da gibt es vielleicht auch jetzt welche oder wie auch immer, die gerne geben oder die vielleicht auch nicht gerne geben. Die geben aus einem schlechten Gewissen oder so. Nur die Tatsache, dass da das Geld auf unserem Konto erscheint, sagt noch nichts darüber aus, ob Gott glücklich ist. Nur die Tatsache, dass wir Dinge richtig machen, dass wir im Gottesdienst sind. Ist in Gottesdienst zu kommen was Gutes? Oh, würde ich doch sagen. Aber aus welchem Grund bin ich gekommen? Vielleicht bin ich gekommen, dass ich gesehen werde, dass man weiß, dass ich ein frommer Christ bin und dass bei mir alles in Ordnung ist. Versteht ihr? Das äußere Einhalten des Gesetzes, obwohl Gottesdienstbesuch, in dem Sinn eigentlich, naja gut, kann man drüber streiten. Aber nur, dass ich die Gesetze einhalte äußerlich, heißt nicht, dass Gott mit meinem Herzen zufrieden ist. Und das, um was es Gott geht, ist immer mein Herz. Und wenn wir unser Herz anschauen, dann stellen wir fest, dass das Herz das ist, wo das Problem anfängt. Jesus sagt in Matthäus 15, Vers 19, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen und Verleumdungen. Die kommen aus unserem Herzen. Und deswegen ist es Gott wichtig, dass unser Herz in Ordnung kommt. Deswegen ist es Gott wichtig, dass wir nicht nur äußerlich die Gesetze einhalten und sagen, ja, ich habe ja nicht gelogen, aber irgendwie habe ich mein Gegenüber doch auf eine vollkommen falsche Fährte gesetzt. Das ist irgendwie auch eine Lüge. Aber da werden wir uns beim anderen Sonntag drüber unterhalten. So, Gott geht es um unser Herz. Gott ist es wichtig, dass wir nicht den Buchstaben des Gesetzes einhalten, sondern dass wir den Sinn, den Geist des Gesetzes verstehen und dass wir kein frommes Theater spielen, sondern dass wir von ganzem Herzen das tun, was er will. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Ihr kennt dieses alte deutsche Lied, die Gedanken sind frei. Ich sage immer gern, die Gedanken sind nicht frei. Also das Lied sagt natürlich, die staatliche Gewalt kann mir meine Gedanken nicht verbieten. Das ist natürlich richtig. Insofern sind die Gedanken frei. Ich kann denken, was ich will. Aber ich sage, wenn ich ein gesegnetes Leben führen möchte, wenn ich will, dass es mir gut geht und wenn ich will, dass Gott auf mich schaut und sagt, der Wolfgang, über den kann ich mich einfach freuen, dann kann ich nicht denken, was ich will. Dann sind die Gedanken nicht frei. Es gibt eine Stelle, wo es heißt, kann jemand Feuer in seinem Gewandbausch tragen? Ich weiß nicht, wie das moderner übersetzt wird. Also der Gewandbausch, das wäre jetzt da, wo ich das Mikrofon hinstecke, wo man dann nichts mehr hört. Ja, unter meine Jacke, kann ich da Feuer tragen? Oder kann ich Feuer unter meinen Haaren tragen? So wie vorher. Und es passiert nichts. Und die offensichtliche Antwort ist, nee, das geht nicht. Ich kann nicht Feuer unter meiner Kleidung tragen und es passiert nichts. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir auf unsere Gedanken achten. Jesus sagt, aus unserem Herzen kommen die bösen Gedanken. Und da beginnt der Mord, da beginnt der Ehebruch, da beginnt die Falschaussage. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns um unser Herz kümmern und dass wir nicht sagen, ja, äußerlich habe ich nichts falsch gemacht. Äußerlich habe ich niemanden umgebracht, aber guck mal lieber nicht in meine Gedanken. So, die Frage an dich heute Morgen, was denkst du? Über was denkst du nach? Welche Gedanken sind in deinem Herzen? Ist dein Herz eine Mördergrube? Oder gehst du anders um mit den Menschen um dich herum? Und jetzt möchte ich noch einen Schritt weiter gehen. Also jetzt sind wir schon an dem Punkt, wo wir sagen, es geht nicht nur darum, dass wir niemanden umbringen dürfen. Es geht auch darum, dass wir nicht böse reden dürfen. Und letztendlich geht es darum, dass wir auch nicht böse denken sollen. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter und jetzt zitiere ich den lieben Martin Luther aus dem kleinen Katechismus. Wer hat ihn auswendig gelernt? Oh. Ja, die Meldungen sind etwas zaghaft, weil man natürlich das auswendig aber inzwischen wieder vergessen hat. Also ich lese es euch vor, was Luther zu dem sechsten, das heißt bei ihm fünften Gebot schreibt. Wir sollen Gott fürchten und lieben. Ich glaube, das klingt noch vertraut für alle Evangelischen unter uns. Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unserem Nächsten an seinem Leibe keinen Schaden noch Leid tun. Also so viel verstehen wir noch. Jetzt geht's aber weiter. Sondern ihm helfen und beistehen in allen Nöten. Der liebe Martin Luther hat fehlverstanden von dem, was Gott eigentlich will. Denn es geht nicht nur darum, dass wir nichts Falsches tun, sondern es geht im Gegenteil eigentlich darum, dass wir was Gutes tun. Dass wir unserem Nächsten helfen und ihm beistehen in allen Nöten. Das hat eigentlich mit dem Gebot, du sollst nicht töten, streng genommen eigentlich nichts mehr zu tun, würden wir jetzt sagen. Aber genau das ist der Geist, der Sinn dieses Gebotes, nämlich, dass wir dem anderen was Gutes tun. Wir sollen ihm nicht nur nichts Schlechtes tun, sondern Gott möchte, dass es uns gut geht. Und das schließt deinen Nächsten mit ein. Also wir sollen nicht nur negativ die Dinge betrachten, was wir alles nicht tun dürfen, sondern wir sollen es eigentlich positiv betrachten, was wir tun sollen. Das Interessante ist übrigens, dass vor allem in den sagen wir mal, etwas jüdischer angehauchten Übersetzungen oder so, da werden die Gebote zum Teil nicht übersetzt mit du sollst, sondern du wirst. Du wirst nicht töten. Weil Gott sagt, wenn du wirklich verstanden hast, was ich will, dann wirst du das nicht machen. weil dein Sinn, dein Herz, deine Gedanken darauf gerichtet sind, dass es deinem Nächsten gut geht. Und wenn das unser Ziel ist, wenn wir verstehen, der andere ist genauso wie ich im Ebenbild Gottes gemacht und der andere ist ebenfalls Ziel der Liebe Gottes, dann werde ich dem nichts Böses tun. Gibt es jemanden, der verliebt ist hier? Okay, manche sind verliebt. Ihr Männer oder ihr Frauen, wenn euer Geliebter oder eure Geliebte, ich hoffe, euer Ehepartner oder euer Partner und nicht jemand anders. Also wenn die Person, mit der ihr ganz, ganz eng verbunden seid, gefühlsmäßig, wenn dieser Person etwas wichtig ist oder eine andere Person wichtig ist, dann werdet ihr dieser Person nichts Schlimmes tun. Richtig? Also, so, meine Frau liebt unsere Kinder. Ja, nicht bloß ab und zu. Meine Frau liebt unsere Kinder. Das heißt, ich werde schon deswegen unseren Kindern nichts Böses antun, weil ich sonst Probleme mit meiner Frau bekomme. Ja. Ich muss jetzt ein Beispiel nehmen, wo ich nicht in irgendwelche Fettnäpfchen trete. Vielleicht bin ich jetzt doch in eins reingegangen. Ist ja egal. Aber ihr versteht, was ich meine. So, wenn ich weiß, dass Gott den Fritz liebt, dann werde ich dem Fritz nichts Böses tun. Weil ich weiß, dass ich sonst Probleme mit demjenigen bekomme, den ich liebe, nämlich Gott. So, deswegen, du wirst nicht töten. Römer 13, Vers 9, auch interessant. Denn die Gebote, du sollst nicht die Ehe brechen und du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und alle anderen Gebote sind in dem einen Satz zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aha! Ich habe noch gar nichts zu Selbstmord gesagt. Aber jetzt wird es ganz einfach. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ich den anderen nicht umbringen darf, jetzt kommen wir durch die Hintertür, dann bringe ich mich selbst auch nicht um. Ich weiß, dass das Thema mit Sterbehilfe und so sehr komplex, da wollte ich jetzt heute Morgen nichts dazu sagen, weil das hätte sehr viel mehr Zeit gebraucht, das sauber vorzubereiten. Aber wir werden da gegebenenfalls nochmal vielleicht an einem nachgehakt Abend uns nochmal damit beschäftigen. Aber du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Normalerweise wird das so rum ein Schuh draus. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge einem anderen. Nee, das füge keinem anderen zu. Genau. Also, es geht Gott nicht darum, dass wir irgendwelche Regeln befolgen, sondern es geht darum, dass diese Regeln zu unserem Besten sind. Und zwar nicht nur zu unserem Besten, zu meinem Besten, sondern zu unserem Besten. Also zum Besten von uns allen. Und weil wir unseren Nächsten lieben, deswegen tun wir ihnen nichts Schlechtes. So, und jetzt ist die Frage, was machen wir da ganz praktisch damit? Jetzt haben wir heute Morgen gehört, wir sollen nicht töten. Wir haben mitbekommen, es geht nicht nur um das Töten, was wir selber ausführen, sondern es geht letztendlich auch um Anstiftung zum Mord, wie Sir David gemacht hat. Es geht letztendlich darum, dass schlechtes Reden mit eingeschlossen ist. Kleiner Tipp am Rande, habt ihr von mir schon oft gehört, aber ich werde nicht müde, das immer wieder zu sagen. Mir hilft es ganz, ganz stark, wenn ich über jemanden rede, mir vorzustellen, derjenige wäre dabei. Das hilft mir in 99% der Fällen, meine Worte richtig zu wählen. Denn wenn ich weiß, derjenige ist dabei, dann, also ich bin jedenfalls so höflich, dass ich dann manche Dinge nicht sage. Und wenn wir noch eine Stufe weitergehen wollen, dann schauen wir danach, dass wir es noch nicht mal denken. Ich meine, wenn wir es sagen, dann hören es andere und dann ist es raus und dann weiß es eigentlich auch jeder. Ich denke mir manchmal, warum sagen Leute eigentlich sowas? Sie wissen doch, dass andere das hören und dass dann jeder weiß. Aber nun gut, wie auch immer. Aber meine Gedanken, die kann ja niemand sehen und die weiß niemand außer mir. Und Gott, genau. Und deswegen achte ich auch auf meine Gedanken, ich versuche es jedenfalls und versuche nicht erst dann was zu tun, wenn ich die Pistole zücke und anlege, sondern ich mache es schon vorher. Ich versuche es in dem Moment, wo diese Gefühle hochkommen, wo die Gedanken kommen dass ich dann anfange, dagegen aktiv vorzugehen und da schon vorzubeugen. So. Und dann schließlich sind wir den letzten Schritt noch mitgegangen und haben gesagt, eigentlich geht es ja nicht nur darum, was wir dem anderen alles nicht tun dürfen, sondern eigentlich ist das Ziel Gottes mit all diesen Geboten, dass es uns allen gut geht. Und deswegen lasst uns aktiv danach trachten, dass es dem anderen gut geht. So, manche von euch kennen dieses Experiment. Man sitzt am Tisch gemeinsam und niemand darf sich selber was nehmen. Wer hat das schon mal gemacht? Doch ein paar. Ich würde euch mal empfehlen, macht es doch in der Adventszeit jetzt das eine oder andere Mal, dass ihr einfach mal am Tisch sitzt und niemand darf sich selber was nehmen. Und die verschärfte Regel lautet, ich darf auch nicht nach was fragen. Das ist nicht doch, also man darf schon, wenn man gefragt wird, wie viel man will, darf man schon sagen, wie viel. Aber Sinn und Zweck der Übung ist es doch, dass jeder auf den anderen achtet. Ja. Ich erzähle euch mal ganz kurz, als ich das zum ersten Mal gemacht habe, vor vielen, vielen Jahren, da saßen wir am Tisch und ich weiß nicht, 10 Minuten gewartet, bis irgendjemand gemerkt hat, dass ich gerade nichts zu essen hatte oder irgendwas wollte. Und du denkst dir immer, hallo? Bin ich Luft? Sieht mich niemand? Da fühlst du dich wie Charlie Brown. Niemand hat mich lieb. Und alle essen und unterhalten sich angeregt. Und ich hab nichts. Das ist die eine Seite. Aber das, was wir eigentlich lernen sollten, wäre, ich habe in dieser Zeit natürlich ganz viel beobachten können. Möchtest du noch dieses haben und hättest du gern und darf ich dir? So. Also, probiert es doch mal aus mit einfachen oder mit verschärften Regeln. Genau, sehr, sehr hilfreich. So. Und das, um was es geht, ist ja eigentlich weniger unsere Tischsitten zu verändern, sondern dafür zu sorgen, dass wir unseren Nächsten wahrnehmen, dass wir feststellen, da ist ein Problem da. Dem kann ich irgendwie helfen. Ich habe mir das in der letzten Zeit immer wieder angewöhnt zu fragen. Wisst ihr, wir Männer, wir haben in diesen Punkten oft so Wahrnehmungsstörungen. Warum höre ich jetzt so eine deutliche Zustimmung hier? Wir merken manche Dinge nicht, ihr lieben Frauen. Und deswegen ist es ganz gut, wenn ihr uns das manchmal sagt. Was willst du mir jetzt damit sagen? Genau. Ja, warum kommt der Satz jetzt von einem Mann? Man kann es einfach sagen, ja, genau. Also, was ich damit sagen wollte, ist, ich habe mir inzwischen angewöhnt, nachdem ich die Dinge ja einfach nicht sehe und auch die Anspielungen, gut, nach über 20 Jahren Ehe wird manches ein bisschen besser, wobei es gibt Beschränkungen, über die man einfach auch bei bestem Willen und so nicht drüber kommt, glaube ich, es sei denn, dass Gott ein Wunder tut und die prophetische Gabe austeilt. Also wie auch immer. Und dann habe ich mir angewöhnt, ab und zu fragen. So schlimm, noch viel schlimmer. Habe ich mir angewöhnt zu fragen, kann ich dir noch was helfen? Oder gibt's irgendwas, was ich tun kann? Doch, das muss ich jetzt noch sagen. Die Kehrseite der Medaille, jetzt gibt's einen kleinen Nachhilfekurs in Paarkommunikation. Die Kehrseite der Medaille, und das haben wir in den letzten Tagen auch festgestellt, meine Frau erzählt mir dann von Dingen, die ihr gerade Not machen. Und Männer sind dann so gestrickt, dass sie gern helfen möchten. So sind wir. Gell, Ralf? Doch, ich frage, weil dann kommt nämlich die Antwort. Ich habe nicht gesagt, dass du mir helfen sollst. Ich wollte einfach, dass du mir zuhörst. Und dass du Verständnis zeigst. Okay. Ja. Ja. Wir verstehen uns. Gut. Also diejenigen, die bei mir so einen Ehevorbereitungskurs gemacht haben, die haben einen Teil davon schon mitbekommen. Das ist eine der Dinge, die wir miteinander besprechen. Und die Unverheirateten unter uns, ich bitte euch, beherzigt das. Männer und Frauen passen einfach nicht zueinander. Nee. Also das ist eine Herausforderung. Wo war ich? Genau, ich war bei dem einander helfen und einander unterstützen. Und das ist das, worauf wir eigentlich ausgerichtet sein sollen. In der Ehe und auch in unserem normalen gemeindlichen zwischenmenschlichen Beziehungen, in eurer Familie, am Arbeitsplatz. Guck mal, und das ist das, und damit schließe ich jetzt den Kreis und höre auf mit dem, was ich zu Anfang gesagt habe. Wenn wir einen Unterschied machen wollen, wenn wir wollen, dass die Menschen merken, dass bei uns was anders ist, dann ist das eine wunderschöne Möglichkeit, dass wir eben nicht zuerst an uns denken. Helmut, vor allem, wenn nicht genug da ist. Da zeigt sich dann, ob wir wirklich ein Herz für den anderen haben. Okay, ich glaube, jetzt muss ich aufhören, dass hier einige persönliche Gespräche stattfinden können. Gut, ich würde gerne zum Schluss noch beten. Vater, ich danke dir, dass du uns deine Gebote gegeben hast, Herr, und ich danke dir, dass uns diese Gebote nicht wirklich einschränken, sondern dass sie uns Wegweiser zum Segen sind, Herr, dass sie unser menschliches Zusammenleben regeln und dass wir damit ein gutes Miteinander hinbekommen, wenn wir uns dran halten. Ich danke dir, Herr, für die Gebote, die unsere Beziehung zu dir betreffen, dass wir damit unsere Prioritäten richtig bekommen, dass unser Leben auf eine gute Spur kommt. Und ich danke dir für die Gebote, die unser Zusammenleben betreffen, dass wir da einfach gut miteinander umgehen können. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, Herr, dass wir diese Gebote nicht bloß als ein äußerliches Gebot ansehen, wo wir halt irgendwie abhaken können, sondern dass wir wirklich verstehen, was du damit gemeint hast. Und dass wir füreinander da sind, dass wir Augen füreinander haben, dass wir einander helfen und füreinander da sind. Und schenkt uns, Herr, dass auch gerade unsere Gemeinde davon geprägt ist, Herr, von so einem liebevollen Umgang miteinander, dass man anderen einfach sieht, dass man nicht nur nach seinem eigenen Wohl guckt, sondern dass der andere ja einfach wahrgenommen wird und dass jeder einfach das bekommt, was er braucht. Und ich danke dir, Herr, dass du derjenige bist, der danach guckt, dass wir bekommen, was wir brauchen, Herr. Du hast gesagt, dass wir zuerst nach deinem Reich trachten sollen und nach deiner Gerechtigkeit und all das, was wir so zum Leben brauchen, materielles und ich denke auch immaterielles, Herr, das wirst du uns geben und dafür möchte ich dir danken. Amen.